Eines Tages werden wir die Götter nicht mehr brauchen. Aber bis dahin müssen wir lernen, ihren Zorn zu ertragen und ihre Schönheit zu ehren. Das ist ein Spruch, der unter dem Poster, glaube ich, bei Prinzessin Mononoke in Japan so drunter stand. Trifft aber heute auch sehr gut zu, nicht nur wegen der Zeit, nicht nur wegen dem Zeitgeist, sondern weil anscheinend Eve den Zorn der Götter auf sich gezogen hat und krank im Bett liegt. Ausgerechnet, als wir uns zu einem neuen Triello verabredet haben. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, als Sebastian, der heutige Gast, hier war.
Hallo, hallo.
Welchen Film wir als nächstes besprechen wollen. Und ihr habt abgestimmt auf Spotify und ihr habt euch mit überwältigender Mehrheit zu seinem Vorschlag hinreißen lassen, der aber bedeutet, dass er herkommen muss. Nämlich Prinzessin Mononoke. Und jetzt ist das Timing natürlich perfekt. Erstens, weil Prinzessin Mononoke gerade in den IMAX-Kinos läuft. Du hast ihn gestern in IMAX gesehen und Eve ist heute krank und deswegen bin ich froh, dass du mein Notfallplan bist. Aber du wärst sowieso dabei gewesen, das ist auch egal. Und ich fühle mich allein durch deine Anwesenheit absolut perfekt vorbereitet. Hallo, Sebastian.
Hallo, hallo. Und ich muss trotzdem sagen, also ich finde es schön, dass die Leute so fleißig für Mononoke abgestimmt haben. Ich finde, das entschuldigt dich trotzdem nicht, lieber Marco, irgendwann dann nochmal den Dirty Dancing Podcast zu machen.
Also, das ist eine absolute Schweinerei übrigens von Eve, dass er das vorgeschlagen hat. Weißt du warum? Also vielleicht habe ich ihn auch missverstanden und nicht genau hingehört, aber für mich war der Kontext, wir reden über Filme, die gerade Jubiläum haben und wieder im Kino laufen.
Ja.
Ich habe ja Ritter aus Leidenschaft vorgeschlagen, 25 Jahre. Du hast Prinzessin Mononoke vorgeschlagen, 40 Jahre. Jetzt rate mal, oder? Nee, warte mal. Mononoke, 30 Jahre, Entschuldigung. Und auch nicht ganz, der ist ja eigentlich von 97, aber der genau, kam ja jetzt nochmal ins Kino. Naja, ja, egal.
Er kam nochmal ins
Kino. Bestimmt lief er in Japan 96 und schreiben es überall falsch drauf, wie bei den alten Videospielen. Wer weiß das schon so genau. Aber Dirty Dancing ist 38 Jahre alt und hat einen Scheiß von einem Jubiläum. Also ich weiß gar nicht, wo ich das aus dem Hut gezogen hat. Also wegen Valentinstag oder was? Ich fühle mich betrogen.
Ja. Naja. Ich muss aber eine Sache noch dazu sagen, weil du Mononoke fürs IMAX erwähnt hast. Ich habe ihn leider nicht in IMAX gesehen. Ich habe ihn nur in einem regulären Kino im Zoopalast geguckt.
Aber das ist die 4K-Restauration, oder?
Ja, genau. Also es ist trotzdem die 4K-Restauration, aber halt leider nicht auf der großen Leinwand im IMAX. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, es macht immer sowas aus. Ich meine, du bist ja auch so ein alter Bond-Fanatiker wie ich. Und ich weiß, als ich mir damals die Blu-ray-Box zu Bond geholt habe und wirklich den allerersten Dr. No reingelegt habe, ich dachte, wow, also es ist irre, wie gut gerade die alten Bond-Filme jetzt mittlerweile durch diese Blu-ray-Aufwertung aussehen, das, als wenn die gestern gedreht hätten.
Ja, und die werden ja auch sporadisch gerade in 4K noch umgesetzt. Mhm. Das ist ja selbe übrigens bei den Ghibli-Filmen. Es gibt nicht alle in 4K. Ich zum Beispiel habe Prinzessin Mononoke nicht im Kino jetzt, sondern auf Netflix geschaut. Mhm. Und ich dachte, es ist 4K. Und ich habe es in Full HD gesehen. Und ich habe erst durch die Recherche für den Podcast gesehen, dass das der einzige Ghibli-Film, der in 4K auf Netflix ist, ist der mit dem Raya. Wie heißt der Titel nochmal?
Ach so, Der Junge und der Raya.
Der Junge und der Raya, der ist der einzige in 4K, weil die ja auch erst sporadisch nach und nach in 4K restauriert werden.
Ja. Das ist ja auch jetzt mit der neueste dann eigentlich, ne? Der
und generell bei alten Filmen, so eine Restauration lohnt sich total, wenn nicht die Filmrolle total durchgenudelt ist, die sie dafür nehmen. Mhm. Das ist, was bei alten Filmen ja durchaus passiert. Da musst du es tatsächlich digital nochmal anfassen, wenn du das restaurieren willst. Aber ansonsten liegen diese Filme ja sehr oft in 35 mm vor. Und wie ich im Filmstudio noch gelernt habe, analoges Filmmaterial hat theoretisch, weil es ja nur chemisch ist, eine quasi unendliche Auflösung, hat mal der Dozent so schön gesagt. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es maximal 6K, was man aus 35 mm rausholen kann, wenn es denn im perfekten Zustand ist. Und deswegen sehen ja auch 4K-Restaurationen von Filmen, die in 35 mm Vorlagen, so toll aus, weil das ist die Originalqualität quasi, derer wir jahrzehntelang beraubt worden sind. Entweder weil die Kinoprojektoren oft damals gar nicht gut waren oder weil es die Fernsehübertragung war oder weil es die DVD war oder weil es eine schlecht umgesetzte Blu-ray war. Das wird ja zum Glück auch immer weniger, da das schlecht digitalisiert wird. Ganz früher, du wirst dich auch noch erinnern, gab es ja Blu-rays. Man dachte, oh, ich habe jetzt hier das coole Full-HD-Ding, aber die haben nur die DVD geupscaled, weil du hättest ja neu abtasten müssen und so weiter und so fort. Das kostet ja alles Geld und dann hast du bei billigeren Filmen einfach die DVD geupscaled. Was für ein cheaper Trick. Aber wie ist denn das bei Ghibli mit 4K? Hat sich das gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist irre. Vor allem das Lustige war, die haben im Vorfeld noch irgendwie so einen alten Trailer gezeigt. Die bringen jetzt wohl noch mal Lady Vengeance von Park Chan-wook ins Kino. Und da hast du noch richtig gesehen, die haben irgendwie den schlechtesten Trailer mit der schlechtesten Bildqualität rausgeholt. wo ich echt dachte, so, was habt ihr denn da gemacht? So, wie scheiße sieht das denn auf der Leinwand aus? Und hoffentlich habt ihr den ordentlichen Film dann in besserer Qualität vorliegen. Aber also Mononoke so jetzt nochmal zu sehen, ist schon irre. Also das die Farben und es sieht alles einfach nochmal so viel klarer und cleaner aus. Es ist wirklich sehr, sehr toll. Und ich muss auch sagen, der Saal bei uns gestern in Berlin, der war wirklich proppenvoll. Also die Leute haben da auch echt immer noch Bock drauf, gerade dann auch so diese alten Filme zu gucken, ne?
Ja, sowieso. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, vor allem seit der Corona-Zeit, als viele alte Filme noch mal im Kino liefen, die auch immer wieder zu zeigen. Also ja, eines der besten Kinoerlebnisse der letzten Jahre, die ich hatte, war während Corona Gladiator noch mal im Kino zu sehen. Weil den habe ich ja natürlich im Kino verpasst. So, und den dann noch mal im Kino zu sehen, wirklich in der Leinwand, ich habe dritte oder vierte Reihe gebucht, die Nolan Experience, und so Gladiator zu gucken. Und ich hatte sogar noch eine Person dabei, die noch nie Gladiator gesehen hatte. Das heißt, für die war das wirklich so richtig mindblowing, den Film zu sehen. Das gibt dir nur Kino. Ich habe auch letztes Jahr wieder Herr der Ringe im Kino gesehen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich jedes Jahr Herr der Ringe im Kino zu sehen und möglichst nicht mehr im Heimkino, weil so viele Kinos den ja auch mittlerweile zeigen. Du hast mehrmals im Jahr die Auswahl und wie sehr das mein Herz mit Freude füllt, dass die Ghibli-Filme auch nochmal ins Kino kommen. Ich glaube, ich bin nicht bereit, die letzten Glühwürmchen im Kino zu sehen, weil da fehlt die Napkins-Box, mit der ich mich versorgen kann, rechtzeitig. Also das wird schwierig. Aber ja, und übrigens überhaupt, Zeichentrick in HD oder 4K restauriert, ist ja mal so richtig schön, weil so kennen wir es ja auch nicht. Und es wird ja selten, also gerade auch, selbst Futurama, selbst eine normale Serie sieht in HD so viel besser aus. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und bei Prinzessin Mononoke mit diesen Hintergründen, mit diesen festen, statischen, perfekt gezeichneten Gemälden. Ich habe nur gelesen, dass es in 4K sehr viel mehr Details sind und dass man so viele Sachen erkennt, die sonst verschluckt werden.
Also ich meine, das ist ja sowieso, finde ich, immer das Faszinierende bei Animes, egal welchen du nimmst, wie lebendig die Hintergründe sind. So, ne? Ich meine, wir sind irgendwie mehr so mit den ganzen Disney-Sachen aufgewachsen, so da passiert nicht viel im Hintergrund oder nur relativ wenig. Und jetzt auch bei Mononoke wieder, wenn er denn da in diesen, wenn Ashitaka da relativ am Anfang ja auf diesen Markt kommt, wo er sich dann einfach nur so einen Sack Reis kauft mit diesem kleinen Goldstück, was da im Hintergrund alles passiert und in den Fenstern und du siehst Leute da wirklich, also wie irre das auch für die Zeichner gewesen sein muss und die Animateure da, das alles irgendwie so. Und wo du dir auch denkst, achtet doch eh kein Schwein drauf, was da hinten oben links in dem kleinen Fenster passiert. Aber wenn du es denn auch irgendwie so auf der großen Leinwand siehst und gut, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie häufig ich diesen Film schon gesehen habe, weswegen ich glaube ich auch einfach so in diesem Modus bin, dass ich dann auch gerne mal so den Blick ein bisschen schweifen lasse von den Hauptfiguren, dann ist es einfach irre, was da alles im Hintergrund passiert und wie lebendig dann die Welt auch dadurch wird.
Das ist ein völlig unterschätztes Teilgebiet der Establishing-Szenen, Markt-Szenen oder Bar-Szenen wie in Star Wars. Weil da gibt's ganz wenige auch in den letzten Jahren, die dieses soll erfüllen, dass du mit einem Charakter eine neue Welt betrittst und diese neue Welt ist dann aber so mit Details gefüllt, dass du völlig überwältigt davon bist und gar nicht weißt, wo du hingucken sollst. Also dieses Star Wars-Gefühl der Original-Kantina. Ich meine, ich schaue seit über 30 Jahren Star Wars. Und selbst jetzt noch, wenn ich die Cantina-Szene sehe, schweift mein Blick über die Kostüme und ich sehe da einen neuen Schlauch, den ich vorher nicht gesehen habe. Und ich mir wirklich denke so, hey, das ist ja so detailverliebt. Die haben sich da so ausgetobt.
Ja.
Und so viele Szenen in der jüngeren Filmgeschichte hast du gar nicht. Eines meiner Musterbeispiele, das ist aber schon ewig alt, ist Hellboy 2, als er über den Markt läuft. Markt, das ist so ein Cantina-Moment.
Ja, das ist auch geil, Oder denk mal an die Verfolgungsjagd aus Ghost in the Shell, wo sie ja dann auch über diesen Markt da langlaufen. Und auch da denkst du dir, das könnte eigentlich theoretisch auch so alles so leicht verschwommen sein, weil die sind ja auch super in Bewegung. Aber das ist so präzise gemacht. Oder so auch einer meiner Favorites, Akira. Wenn du da auch so diese Massensequenzen, da am Anfang diese Demonstration und so, das ist so lebendig. Und jetzt auch bei Mononoke, das ist auch, wenn er da in dieses Eisenhüttenwerk von Lady Eboshi kommt und da dann so durchgeführt wird und du siehst halt wirklich, das sind alle Figuren wunderbar animiert oder auch selbst diese kleinen Kodama, diese Waldgeisterchen, die dann da immer aufploppen und selbst da, du hast so viele kleine lustige Gags, wie die irgendwie Grimassen machen und so. Also das ist wirklich irre und wie gesagt, sowas auf der großen Leinwand. Also ich bin da auch voll bei dir und ich bin auch echt mega happy, um kurz abzuschweifen, dass die jetzt auch in Berlin so viele Retrospektiven haben. Also ich kann dir gar nicht sagen, ich habe jetzt in den letzten paar Jahren wirklich auch sowas wie The Shining, Taxi Driver, Point Break und keine Ahnung was. Also wirklich so auch so ein paar meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich nie hatte im Kino gucken können, weil ich halt nicht in den 70er Jahren irgendwie geboren wurde, dass ich dann irgendwie bequem dann auch hätte in die Kinos gehen können. Und das finde ich echt super. Und ich muss ja auch sagen, so gerade Anime, ich meine, das war ja früher immer so als Kinderkram verschrien. Und ich weiß noch, als ich Mononoke damals im Kino geguckt habe, als der rauskam, und ich, übrigens muss ich mich selber korrigieren, ich dachte immer, ich hätte den 97 auch im Kino geguckt, aber der kam in Deutschland erst irgendwie 2001 ins Kino, also auch irgendwie sehr wild. Aber ich weiß noch, der hatte dann eine FSK 12.
Da hat immer noch eine. Wir haben gestern nachgeschaut, weil ich das nicht fassen konnte.
Und ich finde, also allein, wenn er da am Anfang diese Samurai da die Köpfe abschießt und mit seinen Pfeil und Bogen den da die Arme abtrennt und keine. Und ich meine auch das, was mit dem Wildschwein passiert. Also der Film ist ja auch so brutal. Und dann irgendwie zu sagen, oh, ist ja animierter, schöner Kinderfilm, den können wir auch FSK 12 machen. So, also das ist schon irre.
Was das angeht, ist Anime ja auch immer zu Unrecht verschrien, weil Anime ist ja eigentlich nur ein Stil. Es ist der japanische Stil für Zeichentrick und mehr ist das erstmal nicht. Dann gehen natürlich viele Technik einher. Wir haben ja über Hintergründe geredet. Das sind die einfach detaillierter. Die haben sich da schon, also gerade bei Studio Ghibli, aber auch generell bei Anime seit dieser Zeit, seit den 90ern würde ich es ungefähr verorten. Ich bin nicht Anime-Spezialist genug, sind die Hintergründe so viel detaillierter geworden, weil es dann wirklich diese Diskrepanz, weil sie sich einfach auf diese Diskrepanz geschissen haben zwischen der bewegten Figur im Vordergrund und dem starren Hintergrund. Das haben die ja immer dadurch kompensiert, durch dieses effektive Benutzen von Kamerabewegungen. So, also Anime glänzt ja durch Effektivität, dass mit möglichst wenig Bewegungen viel erzählt wird und dann wird halt die Kamera gefahren. Das ist aber auch ein Vorteil von Anime. Die haben halt erkannt, das ist ein visuelles Medium und wir benutzen eine Kamera, dann ziehen wir doch alles, die Hintergründe und so, wir bewegen die Kamera. Das muss sich nicht das Bild bewegen. Es reicht manchmal, wenn sich nur die Kamera bewegt und der Mundwinkel der Figur bewegt. Man muss nicht alles neu zeichnen und das gibt so einen ganz eigenen starren und trotzdem beweglichen Stil. Und um auch an dieser Stelle, wie immer, Guillermo del Toro zu zitieren, er unterscheidet nicht zwischen Animationsfilm und Film. Das ist ja nur die Art, wie der Film gemacht ist. Film ist Film. Und ich bin froh, dass du das gerade aufgreifst, weil wir hatten die Diskussion tatsächlich, als ich das auf YouTube gepostet habe, die Abstimmung auch nochmal, dass es darum geht, entweder Dirty Dancing, Ritter aus Leidenschaft oder Prinzessin Mononoke zu sehen. Und da hat sich einer sehr darüber echauffiert, dass man überhaupt über Zeichentrick redet. Und hat es halt wirklich komplett abgewertet. Und ich habe mich gewundert, dass diese Einstellung überhaupt noch existiert. Ja. Weil ich dachte, unsere Generation ist doch deutlich weiter. Ich verstehe das ja, dass die Erwachsenen über uns, dass die anders aufgewachsen sind und Animation auch anders wahrgenommen haben und das nicht erkannt haben, dass Anime eben nicht auf eine Alterszielgruppe schielt, ganz im Gegenteil. Und ja, also ich dachte, diese Zeiten sind vorbei, weil Kunst ist Kunst, Film ist Film. Ja. Und ob es jetzt animiert ist oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Deswegen würde ich mich auch nie als Anime-Fan bezeichnen, weil ich mache da gar keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Disney-Animationsfilm sehe oder ein Anime sehe. Ich bin auch kein Anime-Spezialist. Nichtsdestotrotz ist Cowboy Bebop für mich eine der besten Serien, die jemals gemacht worden ist. Und damit gehe ich ins Grab. bin ich deswegen Anime-Fan? Ich weiß es nicht. Bin deswegen, glaube ich, Serien- und Film-Fan. Und Prinzessin Mononoke ist jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, in Anführungsstrichen, habe ich das Gefühl, ich würde den auch gerne in IMAX sehen. So, warum habe ich das gerade in Anführungsstrichen gesagt? Weil ich habe den zum ersten Mal gesehen gestern. Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen.
Wirklich?
Ja, ich hätte gerade den Ausdruck in Sebastians Augen sehen müssen. Also nur mal ganz kurz so, wie stehen wir denn zu den Ghibli-Filmen? Ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir zwei mal bei Die Quadrataugen, meinem anderen Podcast, mal ein Ghibli-Special hatten. Kann das sein? Weil ich habe es nicht mehr gefunden.
Sehr gut sein, ja.
Das ist ein paar Jahre her. Ja. Da kamen die gerade auf Netflix und ich glaube, wir hatten dich als Gast eingeladen.
Stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, ja.
Und ich finde die Folge nicht mehr. Ich habe es gegoogelt und ich bin dann bei Podigy gelandet und das war der alte Hoster des Podcasts und da ist die Seite dann down. Deswegen habe ich tatsächlich die Folge nicht gefunden. Sonst hätte ich sie euch jetzt verlinkt, aber vielleicht findet ihr sie noch auf Spotify. Bei Die Quadrataugen haben wir ein ganzes Ghibli-Special gemacht, aber da kam ja schon raus, von den mittlerweile 22 Filmen habe ich würde mal sagen, grob ein Drittel gesehen. Also mehr ist es nicht. Und Prinzessin Mononoke war tatsächlich nicht dabei. Wie ist denn deine Grundeinstellung so zu Studio Ghibli nochmal?
Ja gut, ich meine, mittlerweile klingt es ja auch immer so ein bisschen so abgedroschen. Du, Studio Ghibli, so als wenn es nichts anderes geben würde aus Japan. So, ne? Aber klar, also ich bin auch mega Fan. Das hat damals bei mir wirklich dann mit Mononoke angefangen. Dann kam ja danach, das war ja dann wirklich so der große Hit und Durchbruch auch im Westen mit Chihiros Reise ins Zauberland. Ich weiß, dass sie dann auch noch ja sogar mal das Schloss im Himmel rausgebracht hatten, wo ich noch dachte so, oh wow, cool, die sind ja richtig fix, was Filme angeht. So, wieso kommt denn jetzt schon wieder so ein neuer Film von denen ins Kino, bis ich dann rausgefunden habe, dass der irgendwie von was 85 ist oder so und dass die den jetzt halt einfach dann so rausgebracht haben und dann war ich erstmal Fan so. Und dann musste ich aber auch erstmal checken, okay, Studio Ghibli ist nicht gleichzusetzen mit Hayao Miyazaki. Mhm. Da gibt ja wirklich auch noch sehr viele andere Filme. So bin ich dann irgendwann auch zu dem vielleicht traurigsten Film aller Zeiten gekommen, nämlich Die letzten Glühwürmchen, bei dem ich es immer noch nicht fassen kann. Und ich finde, es ist einer der weirdesten Fun Facts so in meinem Kopf, dass die damals wirklich dieses Double Feature in Japan gemacht haben, dass Die letzten Glühwürmchen und Mein Nachbar Totoro halt als Double Feature ins Kino gekommen sind. Wo ich mich immer frage, und frage ich auch, in welcher Reihenfolge würdest du die gucken?
Eigentlich ist das die richtige Reihenfolge, Die letzten Glühwürmchen zuerst zu sehen, weil danach bist du so down, dass Totoro wieder hoch.
Genau, ja.
Das war die Idee dahinter.
Wahrscheinlich so.
Aber war es nicht sogar so, dass sie gedacht haben, Totoro würde nicht so erfolgreich sein wie Die letzten Glühwürmchen? Und um den zu pushen, haben sie den da dran gehängt und turns out, dass Totoro so erfolgreich war, dass er ihr fucking Maskottchen wurde.
Genau.
Weil ich glaube, letzte Glühwürmchen war der zweite oder dritte Ghibli-Film und auch kein Miyazaki-Film, ne?
Genau, ja. Das ist ja, und also Studio Ghibli, die haben schon wirklich tolle Sachen gemacht auch. Und vor allen Dingen ja auch visuell. Also ich weiß, wie heißt denn der? Ich glaube, Die Legende der Prinzessin Kaguya, der ist so, der sieht aus, als wenn der mit dem Pinsel gezeichnet worden wäre. So mit Wasserfarbe, also ganz
Aquarell,
ganz,
ne?
Ja, so Aquarell. So ganz, ganz wilder Stil, aber total schön, total ruhiger Film. Und das war auch ein super, als ich den damals im Kino geguckt habe, das war auch so ein sehr surreales Erlebnis, weil da war ein, hier in Berlin, eine, ich gehe mal davon aus, japanische Mutter mit ihrer sehbehinderten Tochter. Und die sind in diesen Film gegangen und die saßen irgendwie so zwei Reihen vor mir und ich habe halt die Mutter immer so halt auch so auf Japan, weil der Film war japanisch mit deutschen Untertiteln und sie hat dann immer irgendwie so leise geflüstert, irgendwie so und so permanent, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, die beschreibt ihrer Tochter gerade alles, was passiert, was sie durch die Dialoge halt vielleicht nicht mitbekommt. So. Und war schon irre. Aber ja, Studio Ghibli. Und ich meine, jetzt sind sie ja, du hast es ja schon gesagt, sie sind alle auf Netflix. Und das jetzt ist keine verkaufte Werbung für Netflix oder so, aber wenn ihr wirklich mal so tiefer reingehen wollt in diese Welt, also ich kann das wirklich nur empfehlen. Also da gibt es auch sehr viele, die ich auch noch nicht gesehen habe. Da muss ich dann auch gestehen, dass ich wirklich auch so ein kleiner Miyazaki-Jünger bin, der dann schon auch hauptsächlich eher die ganzen Miyazaki-Sachen geguckt hat und so. Aber ja, die sind auf jeden Fall alle sehenswert.
Ja, was wäre dein Favorite?
Tatsächlich der, über den wir denn heute auch sprechen wollen. Ah. Also Mononoke war, wie gesagt, mein erster Film. Und ich, wie gesagt, kann nicht sagen, wie häufig ich den schon geschaut habe. Mhm. Ich finde den einfach, ich will nicht vorgehen, aber die Musik, die Bilder, diese Geschichte, die Vielfalt der Geschichte, die Tatsache, wie halt auch einfach mit den Rollenbildern umgegangen wird, dass du eigentlich nie so richtig sagen kannst in diesem Film so, oh, dieses eine Wesen oder dieser eine Mensch ist jetzt so der große Big Bad, sondern dass die alle so ihre Grautöne haben und so, finde ich mega. Also es gibt natürlich auch noch andere tolle Ghibli-Filme, aber für mich ist es wirklich Mononoke.
Das ist eine schöne Wahl. Ich vermag das noch gar nicht zu beurteilen, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich muss ihn sacken lassen. Mhm. Weil zwischen dem, dass ich ihn gesehen habe und wir jetzt hier aufnehmen, da liegen tatsächlich gerade mal also ungefähr 12 Stunden. Also das ist halt, das ist tatsächlich, ich habe aber heute Morgen gemerkt, dass ich viel über das Ende nachgedacht habe. Weil es ist so ein Knackpunkt, wo ich nicht weiß, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Tatsächlich, ob der Film damit für mich stirbt oder sogar noch eher gewinnt. Ich glaube, eher gewinnt, aber darüber reden wir dann auch gleich in einem Spoiler-Part. Noch sind wir ein bisschen spoilerfrei, zumindest bei dem Kurzfazit quasi, das ich jetzt von dir schon gehört habe. Ich kann sagen, dass Ghibli-Filme, ich glaube, es ist tatsächlich letzten Glühwürmchen. Ich bin Sucker für diesen Film, nicht nur, weil es einer der Filme ist, der mich so traurig gemacht hat, wie kaum ein Film, vielleicht sogar noch nie ein Film. Ich bin da echt am struggeln mit mir. Aber weil er filmhistorisch etwas schafft, was in der Filmwissenschaft höchst umstritten ist, ob das überhaupt geht. Nämlich der sogenannte Anti-Kriegsfilm. Ich liebe diese These. Mhm. Ich hatte das noch in Filmgeschichte. Ich glaube, das war in Filmgeschichte bei meinem damaligen Dozenten Francesco Panzer, was jetzt vielleicht genau der falsche Name ist für Antikriegsthema. Der war tatsächlich Italiener, was ein bisschen den Kreis schließt, weil Ghibli ist aus dem Italienischen entlehnt, ne? Weil die wollten ja irgendwie so auch die Anime-Welt ein bisschen aufrütteln mit ihrem Stil und ihren Themen. Und deswegen haben die sich für ein italienisches Wort als Studionamen entschieden. Ich habe nur vergessen, was es bedeutet. Ich glaube, irgendwas Wind oder so. So irgendwas mit frische Luft, glaube ich. Deswegen Wind. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war die These damals, die mein Dozent Panzer, der wirklich einer meiner Lieblingsdozenten war, deswegen Grüße raus, falls er das hört, war, dass es keinen Antikriegsfilm gäbe, also zumindest in der Filmwissenschaft umstritten, weil Kriegsfilme, egal wie grausam sie sind, nimm zum Beispiel Soldat James Ryan als maximales Beispiel, sie sind immer noch aufregend, weil sie oft Action zeigen. Und es gibt, das ist so ein ganz großer Zwiespalt. Wie oft habe ich mich damals, weil für uns war ja damals auch Soldat James Ryan sowas Revolutionäres. Das war ja gleichzeitig so aufregend, dass die Kriegsspiele jener Zeit, Medal of Honor, Call of Duty, also die ersten ihrer Reihe, die ja noch sehr im Zweiten Weltkrieg verhaftet waren damals, die haben ja immer versucht, diese Szenen nachzustellen, weil die so aufregend sind, weil es so viel Spaß macht, sie nachzuspielen. Und das ist ja natürlich entgegen jeder Antikriegsthese. Das ist jetzt das Extrembeispiel. Das kannst du aber auf fast alle Kriegsfilme, Antikriegsfilme legen und damit sagen, dass sie eben nicht Antikrieg sind. Es gibt aber ganz wenige Ausnahmen. Und eine Ausnahme, die mir einfällt, ist, ich glaube, Johnny Got a Gun oder so ähnlich heißt der.
Ja, von Dalton Trumbo, ja, der ist fantastisch.
Ja. Der ist ja wirklich, also irre, der dreht ja auch den Magen um, weil da geht es um einen Kriegsversehrten, ich glaube aus dem Ersten Weltkrieg, ich bin mir nicht mehr sicher, dem alles genommen wurde. Also er liegt verletzt im Krankenhaus, er kann weder sehen noch hören, ich kann sogar nicht mal schmecken, ihm fehlen die Gliedmaßen, er ist gelähmt, er liegt im Bett und alle Leute behandeln ihn natürlich nur wie ein Stück Fleisch, das in diesem Bett liegt, weil das ist er ja für sie. Aber in dem Film selbst hörst du die ganze Zeit seine Gedanken und dass er sich fragt, was überhaupt los ist, warum er nicht sieht, warum er nicht spürt. Das ist mit das grausamste, das ist der grausamste Antikriegsfilm, den ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. Aber ich würde von Die letzten Glühwürmchen behaupten, dass er in dieses Genre perfekt reinfällt.
Absolut, ja, ja.
Mit der ganz großen Kunst, nichts, so gut wie nichts von dem Krieg zu zeigen, sondern wirklich die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung anhand zweier Kinder, die sich im Wald verstecken. Und das ist, also das ist wirklich ein Heartbreaking-Film.
Ja, ja, das.
Puh. Irre, ja. Puh. Ich bin nicht bereit, den nochmal zu gucken. Ich habe den tatsächlich nur einmal in meinem Leben gesehen. Trotzdem sage ich, das ist mein Lieblings-Ghibli-Film. Weil irgendwann kommt es nochmal. Ich muss nur seelisch, moralisch wieder soweit sein. Aber ich liebe, was ich an Ghibli-Filmen auch liebe, sowas wie Porco Rosso zum Beispiel. Ein Film, bei dem ich beim Gucken noch gedacht habe, was soll das? Was sehe ich hier gerade? Ein fliegendes Schwein im Ersten Weltkrieg. Ja. Okay, ich verstehe, da ist jetzt viel Liebe von Miyazaki für Flugzeuge da drin. Aber was soll das alles, auch wenn der Film es natürlich relativ deutlich ausspricht an vielen Stellen. Ist ja auch memeable geworden mit In They Call Me a Pig oder sowas, ne? Ja, ja. Als er über die Nazis redet. Und aber ich finde, das ist ein Film, der extrem hängen geblieben ist bei mir. Also dass ich mich auch da erwische, dass die Antikriegsmessage so stark ist, dass ich noch viel darüber nachdenke, ohne dass viel Aufregendes passiert. Mhm. Und das ist das Tolle an Miyazaki oder eben in Studio Ghibli-Filmen. Aber wenn ich mich für einen der klassischen, fantasievollen Filme entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Chihiros Reise ins Zauberland.
Mhm. Ja, der ist natürlich auch toll. Also, wie gesagt, so ich finde es da halt wirklich immer schwer zu sagen, dein Liebling ist ja auch sowas wie Das wandelnde Schloss, so ist auch ein wunderschöner Film, so und oder auch wieder Wind sich hebt, so wo er wirklich dann auch nochmal ein bisschen mehr von Miyazakis Autobiografie mit reinkommt und eben, was du ja auch schon erwähnt hast, so diese Liebe fürs Fliegen, und das hat er ja dann auch zum Beispiel in Nausicaa aus dem Tal der Winde drin, bei dem ich übrigens allen Leuten da draußen nur empfehlen kann, holt euch den Manga dazu. Weil Miyazaki hat Nausicaa ja als Manga angefangen und der Film covert gerade mal die ersten 2-3 Bücher. Und das sind ja insgesamt, ist das eine Geschichte von 7 Bänden, meine ich. Also zumindest die Ausgabe, die ich habe, ist 7 Bände lang. Und da wird das ja alles noch viel, viel spannender und größer aufgezogen, was im Film dann alles gar nicht mehr so vorkommt. Deswegen kann ich das bei Nausicaa für alle Fans von Nausicaa, aber gut, die werden das eh wissen, wirklich nur empfehlen, sich da mal den Manga zu besorgen.
Lass mich das als ganz kleine Überleitung benutzen für den Film, über den wir heute ja eigentlich reden, weil es gibt diese wunderschöne Anekdote, dass Nausicaa, als er in den USA released wurde, um 20 bis 25 Minuten oder so gekürzt wurde. Und als dann Jahre später eben bei Prinzessin Mononoke zur Debatte stand, den in den USA rauszubringen, beziehungsweise, ich glaube, Miramax, und Miramax hat damals noch Disney gehört, also die Kill Bill rausgebracht haben, Kill Bill ist ein Disney-Film, falls ihr das nicht wusstet,
das heißt, die Bride ist eine Disney-Prinzessin.
Eigentlich schon, ne? Aber ich glaube, Miramax gehört mittlerweile nicht mehr Disney, und mit den Rechten bin ich mir da nicht sicher, aber ich glaube, die laufen auf Disney Plus. Ich bin mir nicht sicher. Also sie liefen zumindest mal da. Egal. Auf jeden Fall war, und wer stand hinter Miramax? Die Weinstein-Brüder. Der berühmte Harvey Weinstein, googelt seinen Namen, wenn ihr ihn nicht kennt, you're in for a treat, der ja berühmt dafür ist, dass was für ein Schreihals er ist. Falls ihr Tropic Thunder gesehen habt, was Tom Cruise da spielt, soll Harvey Weinstein sein. Mhm. Und man nennt ihn auch Harvey Scissorhands, weil er dazu geneigt hat, wenn er Filme eingekauft hat für den amerikanischen Markt, dass er sie auch runterschneidet, gnadenlos, weil er der festen Überzeugung war, desto kürzer, umso erfolgreicher. Er habe, als er Miyazaki getroffen hat, hat er ihn angeschrien und angebrüllt. Und Miyazaki hat es über sich ergehen lassen, hat auch sowas noch nie erlebt. Wie so viele Leute, die mit Harvey Weinstein zu tun hatten, hatten sie sowas noch nie erlebt. Er soll auch einfach Nein gesagt haben und wütend gegangen sein. Aber also jetzt nicht selber so ein Schreihals gewesen, sondern einfach wütend, ne? Und dann haben sie ihm ein Katana zugeschickt mit einem Post drauf. Und auf diesem Post stand No Cuts. Mhm. Und das war ja vor Kill Bill noch. Ja. Und das hat aber gereicht, dass Harvey Weinstein nachgegeben hat. Und sie haben den Film ohne Schnitt in den USA rausgebracht. Es gehört aber auch zur Geschichte, dass der Film nicht erfolgreich war in den USA. Vielleicht hatte Harvey Weinstein doch recht für den amerikanischen Markt. Aber du hast ja auch noch eine ganz kleine Anekdote dazu, fällt mir gerade ein, weil du sie aufgeschrieben hast. Weinstein hat dann versucht, an anderer Stelle Einfluss zu nehmen, indem er den Star-Autoren Neil Gaiman dazu geholt hat.
Na, vor allem, ich habe gelesen, dass er ursprünglich wohl das Ganze tatsächlich an Tarantino geben wollte. dass der das englische Synchro-Skript irgendwie schreiben soll. Mhm. Und Tarantino soll dann wohl Neil Gaiman vorgeschlagen haben, über den man ja mittlerweile auch den Mantel des Schweigens legen sollte. Auch das könnt ihr gerne mal googeln, dann habt ihr auch noch wieder was. Aber was ich ja, und ich bin ja jemand, ich gucke ja gerne lieber im Original mit Untertiteln, auch bei den japanischen Filmen und so. Aber bei dem hier kann ich euch empfehlen, schaut zumindest mal in die englische Synchro rein. Weil die englische Synchro von Mononoke, das ist irre, was sie da aufgefahren ist. Also wir haben Billy Crudup als Ashitaka, wir haben Claire Danes als Zahn, wir haben Minnie Driver, Billy Bob Thornton, Jada Pinkett Smith aus Gründen, Gillian Anderson spricht Moro, die alte Wölfin. Also die haben da ja auch wirklich richtig fett aufgefahren, so, ne, was Synchro angeht, selbst für amerikanische Verhältnisse groß. Weswegen es natürlich schon schade ist, dass der dann für deren Verhältnisse halt trotzdem so extrem gefloppt ist.
Ja, aber Neil Gaiman soll sich als Alliierter von Miyazaki entpuppt haben und er soll versucht haben, das möglichst werkgetreu zu machen, entgegen von dem, was Weinstein wollte, und da hat er dann wohl aufgegeben. Was auch nicht so oft vorkommt, dass Weinstein mal die... Oh ja, stimmt, das war auch das Zitat von Miyazaki, er sagte, I defeated him.
Ja, ja.
Ich habe ihn besiegt. Er hat den Drachen tatsächlich den Kopf abgeschlagen mit diesem Katana. Und das nur noch dazu. Ja, ganz kurz, bevor wir jetzt so richtig eintauchen. Ich habe den ja jetzt gestern zum ersten Mal gesehen und ich bin noch ein bisschen mindblown davon tatsächlich. Also es gibt Szenen, da habe ich mir gedacht, kein Wunder, dass der auf IMAX läuft. Mhm. Also gerade die ganzen Szenen in dieser Schmiedestadt, in dieser Eisenstadt, die Details auch im Wald, und ich saß die ganze Zeit da, okay, der ist von 97, Ocarina of Time war 98. Mir kann niemand erzählen, dass sich Nintendo nicht hat ein bisschen inspirieren lassen vom damals erfolgreichsten japanischen Film aller Zeiten. Der einzige Film, der ihn da in den nächsten Jahren ablösen konnte als erfolgreichsten Film, der in Japan je lief, war Titanic. Aber das war ja auch nur ein Jahr später, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz war der irre erfolgreich, und man sieht das bei den Zelda-Spielen bis heute. Also auch wenn man Twilight Princess spielt mit den Wölfen, man sieht es ganz stark bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Es ist, glaube ich, nicht umsonst, dass links rechte Hand verflucht ist in Tears of the Kingdom. Also ich habe so vieles wiedererkannt. Ich war wirklich okay. Der Cultural Impact von Prinzessin Mononoke ist noch größer, als ich gedacht habe, weil bisher habe ich das nur an Wölfen und Frauen festgemacht. Und wir haben beide die Trailer der State of Play, die mich gestern lief, gesehen. Das war der Sony PlayStation Livestream, bei dem neue Trailer, neue Spiele oder neue Trailer zu bekannten Spielen, die demnächst noch kommen, gezeigt wurden. Und zwei Spiele, die mir genau deswegen in Erinnerung blieben, weil ich gerade Prinzessin Mononoke gesehen habe, ich habe meinen Run kurz unterbrochen für State of Play, waren Beasts of Reincarnation, das neue Spiel von den Pokémon-Machern, und Kena, Scars of Cosmora oder so. Das ist ein ganz komisches Wort. Beide Spiele mit großen Wölfen und jungen Prinzessinnen. Ja. Also ich sehe das und denke so, okay, Prinzessin Mononoke, all over again. Das wird nie wieder weggehen, diese Ästhetik.
Nee.
Also der Impact ist krass. Ja, und ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt. Jetzt, wo ich ihn endlich mal gesehen habe, verstehe ich's. Und ich hatte mich witzigerweise ein paar Tage vorher, weil ich wusste, dass wir das jetzt hier aufnehmen, weil du warst so weit vorne mit deinem Vorschlag bei Spotify, so klar war, ich habe schon so ein Thumbnail gebastelt, und ich mache das ja gerne, dass ich irgendwie Blut oder sowas hervorhebe, farbig vor diesem schwarz-weißen Hintergrund, und da gibt's ja diesen berühmtesten aller Shots aus Prinzessin Mononoke, den ich dann hier als Thumbnail für diesen Podcast verwenden werde, und das war ja schon so blutig, und das ist ist halt so ein Promo-Shot, das soll schon so aussehen, mal gucken, wie es im Film aussieht. Oh, es sieht genauso aus. Ja. Ich war an vielen Stellen sehr überrascht und bin immer noch geflasht. Ich würde ihn relativ sicher nicht als einen meiner absoluten Lieblings-Miyazaki-Filme bezeichnen, glaube ich. Aber wie bei so vielen Sachen, es braucht Zeit und ich muss es nochmal sehen.
Ja.
Und es wäre auch ein Film, den ich mir im Kino nochmal ansehen würde.
Ja, das ist auch bei Mononoke, es passiert ja auch so viel. Also das ist ja nicht einfach nur, dass du sagst, okay, das ist jetzt die Geschichte von einem Prinzen, der irgendwie verflucht wird und jetzt ins Land oder in den Wald der Götter reisen muss. So, da ist ja allein thematisch dieses ganze Thema, was Miyazaki ja auch immer sehr viel hat, Mensch versus Natur und Krieg und Emanzipation, gerade seine Frauenfiguren, ja auch in diesem Film sind ja wirklich sehr, sehr spannend auch geschrieben, und das ist schon so ein Film, den guckst du einmal, dann guckst du ihn irgendwann nochmal, aber das ist jetzt halt auch kein Film, wo du sagst, okay, den gucke ich jetzt gleich sofort nochmal, weil er ist halt schon auch ganz schön schwer und auch teilweise ja wirklich auch bedrückend in den Sachen, die du da so miterlebst, aber es ist definitiv einer, wo ich sage, unbedingt noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein viertes Mal gucken, weil man entdeckt wirklich immer wieder was Neues.
Ja, glaube ich sofort, weil ich denke immer noch drüber nach. Aber bevor wir jetzt gemeinsam über den Film nachdenken, möchte ich euch ganz kurz an den Sponsor dieses Podcasts erinnern. Nämlich für NordVPN. NordVPN ist euer virtuelles, privates Netzwerk. Und wie funktioniert NordVPN? Ich benutze das, um meinen digitalen Fußabdruck zu ändern, indem ich auf all meinen Devices, auf allen, auf denen ich es installiert habe, wie zum Beispiel meinem Handy, meinem MacBook, meinem PC, benutze ich NordVPN, um mich in andere Server in anderen Ländern einzuloggen und damit IP-Sperren zum Beispiel zu umgehen. Zum Beispiel von YouTube direkt, zum Beispiel von Shopping-Webseiten, zum Beispiel von Hotels, wenn ich billigere Buchungen haben will aus dem Land heraus, wo das Hotel ist. Oder, wofür ich es am meisten benutze, um Streaming-Anbieter auch im Ausland sehen zu können. Ein Beispiel, ich war neulich in Holland und in Holland wollte ich Bundesliga sehen und Bundesliga läuft da natürlich nicht auf den Streaming-Services, die ich benutze, weil Fußball, weil Sport, weil Ländergrenzen. Ich konnte das damit locker umgehen und dafür benutze ich NordVPN. Ihr könnt es auch einfach selbst ausprobieren, denn es gibt sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie über unseren Link hier in den Shownotes. Kriegt ihr einen massiven Rabatt auf die drei verschiedenen 2-Jahres-Pakete. Jeder 2-Jahres-Plan bekommt dann 4 Bonusmonate obendrauf. Nur bei unserem Link in den Shownotes oder ihr benutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur.
Und damit Werbung Ende. Ganz kleiner Tipp von mir. Sollte die 4K-Restaurierung zuerst in Japan rauskommen auf Netflix, dann könntet ihr theoretisch mit dem Sponsor da schon ein bisschen früher reingucken. Aber wer weiß. Jetzt wirklich endgültig Werbung Ende. Gehen wir endlich zu dem Film über. Obwohl wir schon sehr vieles gedroppt haben, tatsächlich im spoilerfreien Part, was ich mir eigentlich für später aufgeschrieben habe. Aber so ist das halt bei diesen Dingen. Man kann da nicht aufhören. Du hast was sehr Interessantes heute Morgen am Freitag gepostet, das ich nicht wusste und wo du mir jetzt mehr darüber erzählen kannst, nämlich über die First Story, wie du es hier aufgeschrieben hast.
Genau, es gibt tatsächlich 2 Bücher zu Miyazaki und zu Mononoke, die ich hier sehr empfehlen kann. Ich habe sie auch beide zu Hause, Marco, du kannst sie hier einmal sehen. Alle anderen müssen bei mir auf Instagram mal vorbeischauen.
Es gibt nämlich sehr schön. Schleichwerbung.
Genau, geil, oder? Die blonde Gefahr findet mich. Prinzessin Mononoke hat Miyazaki hat so seine Concept Art Sachen als so kleine Bildbandgeschichte rausgebracht, wo die Story wirklich noch eine komplett andere ist. Das ist wirklich eher Die Schöne und das Biest, wo es darum geht, es gibt so einen Samurai, der wird von so einem Biest überfallen und um quasi frei zu kommen, sagt er, ich gebe dir eine meiner Töchter zur Frau. Und der Dämon Mononoke sagt dann, okay, ich komme beim ersten Vollmond, komme ich rum und nehme halt eine deiner Töchter. So. Und die Frau von dem Samurai findet es natürlich scheiße und haut irgendwie mit 2 der Kinder ab. Und nur noch die dritte Prinzessin, die super lieb und nett ist, bleibt übrig. Und die wird dann quasi an diesen Mononoke abgegeben. Mhm. Und so baut sich denn da auch so eine sehr, sehr epische Geschichte auf, weil ihr Vater wird dann irgendwann auch noch von einem Dämon besessen und versucht, das ganze Land zu unterjochen. Und sie will das dann alles irgendwie verhindern. Und das war wirklich damals nur so sein erster Draft. Und ich meine, Marco, ich zeig dir das mal, wenn du quasi den Mononoke siehst, das ist eigentlich Totoro.
Ja.
So, der sieht wirklich fast so aus wie das Wesen, was wir dann später als Totoro kennen. Ja. Und so hat Miyazaki seine eigene Idee dann irgendwann halt bleiben lassen und hat aber bestimmte Elemente davon wieder rausgenommen. Und er hat in den 1983 hat er noch einen richtigen Manga rausgebracht, Shunya's Journey. Und das ist wirklich auch eigentlich fast schon 1:1 die Story, wo es von Mononoke, wo es um einen jungen Prinzen geht, der auch mit so einer Art, ich weiß gar nicht, wie man diese Reitwesen da, was Yakul dann sein soll, bezeichnen soll.
so eine Art Hirsch, aber
ja, das irgendwie ist halt so, nicht, ne? Also so merkwürdig. Ja, mit dem reitet er dann halt auch in das Land der Götter, um irgendwie sein Volk zu retten, trifft dann da auch so ein junges Mädchen, das er irgendwie erst aus der Gefangenschaft befreit, und dann werden die gejagt. Und wenn man gerade bei Shunyas Journey so sich die Bilder anguckt, das sieht original aus wie Ashitaka und Yakul, und das sind dann einfach so Elemente, die Miyazaki offensichtlich wirklich schon so wahnsinnig lange mit sich rumgetragen hat, bis er dann daraus wirklich halt Prinzessin Mononoke machen konnte.
Also aber Shunyas Journey ist davor erschienen.
Also ja, der ist von 83, meine ich. Also auch irgendwie 80er Jahre oder so. Also Miyazaki hat auch echt immer mal wieder so ein paar Mangas dann einfach gezeichnet und geschrieben. Und Shunyas Journey gehört da auch mit zu. Der ist bei uns jetzt in Deutschland, haben die den wirklich, glaube ich, erst irgendwie vor 4-5 Jahren tatsächlich mal rausgebracht. So, deswegen hatte ich mir den da dann auch geholt, so, weil das gehört einfach in die gut sortierte Sammlung eines jeden Mononoke-Fans, weswegen ich da nur mal sagen will, kann man sich mal zum Geburtstag, zu Weihnachten, wie auch immer wünschen, weil es sind auch sehr schöne Bände.
Ich glaube, nicht nur, dass das Thema universell ist, es ist ja auch der Titel des Films. Also mir war nach dem Schauen des Films nicht ganz klar, warum er überhaupt so heißt. Weil ich glaube, das Wort Mononoke fällt in der deutschen Fassung nur ein oder zweimal. Nämlich beim Angriff auf die Stadt durch San, durch die weibliche Hauptfigur. Ich habe jetzt erst durch die Recherche erfahren, dass das ja eigentlich sowas Ähnliches wie ein Rachegeist ist.
Genau,
dass es sowas bedeutet, dass es kein Eigenname ist, sondern eine Bezeichnung. Und das ist quasi eine Beschimpfung von San durch das Dorf. Und das hat mich da auch gewundert, dass der Film so heißt, aber es sollte mich auch wundern, weil das nicht der Originaltitel war, den sich Miyazaki gewünscht hat. Der wollte es nennen, die Sage von Ashitaka. Die Sage von Ashitaka oder sowas. Und sein Co-Produzent war sehr dagegen, weil er fand das zu schwammig, zu wässrig.
Klingt auch zu langweilig. So nichts aussagend. Prinzessin Mononoke klingt schon cooler.
Genau, Mononoke ist viel besser.
Ja. Und da hast du vollkommen recht. So im Deutschen kommt das ja nicht wirklich rüber, weil sie hat ja einen richtigen Namen. Und das kriegt man dann halt wirklich mit, wenn man es auf Japanisch mit Untertiteln schaut, so, weil da hörst du dann dieses Mononoke sehr viel, wenn sie tatsächlich auch über dieses Wolfsmädchen an sich sprechen. So. Und dann macht es natürlich dann nochmal deutlich mehr Sinn, wie das tatsächlich mit der Story dann auch zusammen, mit dem Titel auch zusammenhängt. Ne?
Das ergibt natürlich auch total Sinn, weil im Japanischen ist es halt eine Beschimpfung und im Deutschen müsstest du es ja erst erklären und das tun sie einfach nicht.
Genau, ja.
Und weil die auch Dialoge zum Erklären nicht da sind. Deswegen würde es mich jetzt tatsächlich interessieren, wie sie es in Englisch gelöst haben. Und Mononoke, der Co-Produzent, hat sich dann deswegen durchgesetzt, weil er, ohne das Wissen von Miyazaki, einen TV-Spot hat produzieren lassen. Und da hieß der Film Prinzessin Mononoke. Und dadurch, dass der TV-Spot schon in der Welt war, konnte Miyazaki den Namen nicht mehr ändern. Also es war noch in diesem Prozess so, was ist jetzt der richtige Arbeitstitel, wie wollen wir den Film nennen? Und dadurch war es in Stein gemeißelt, aber Miyazaki verzeiht ihm das und er findet, das war die richtige Entscheidung, das ist der bessere Titel für den Film. Absolut, Miyazaki hat so mehr gedacht, okay, wer ist der Protagonist? Mhm. Und tatsächlich ist es ein bisschen verwirrend, weil wenn du nichts über Mononoke weißt, so wie ich, und du gehst da rein, dann denkst du, wann kommt denn jetzt Prinzessin Mononoke? So, da geht es ja um einen Typ, der aussieht wie Link in Breath of the In Breath of the Wild hatte ja auch so eine blaue Tunika.
Ja.
Mein Gott, wie sehr Zelda sich davon hat inspirieren lassen, auch mit den Sounds und so weiter. Und gerade in Breath of the Wild gibt es ja auch diese kleinen Viecher, die man überall, Koroks, die man überall finden kann, die, wenn du alle einsammelst, einen goldenen Scheißhaufen kriegst. Fun Fact, ist tatsächlich so, also zumindest nicht alle einig, dass es diese übel riechende goldene Ding, das du kriegst, dafür, dass du 800 von den Zingern eingesammelt hast, dass es wahrscheinlich ein kleiner Scheißhaufen ist, den du im Inventar mit dir rumschleppst. Diese Viecher und diese Waldgeister, mein Gott, also die Art, wie sie sich bewegen und wie sie sich benehmen, auch wenn sie völlig unterschiedlich aussehen, das ist so eindeutig Prinzessin Mononoke und teilweise auch der Score. Ich saß so da, oh, das klingt voll wie Twilight Princess. Also ich mag mich auch täuschen, aber ich bin nicht so audiophil wie Eve, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich schaue gerade Zelda den Film. So. Ja. Und das ist das, was mir mit am meisten hängen geblieben ist an dem Ganzen, aber auch die ganzen anderen Einflüsse. Zum Beispiel in der Eisenstadt habe ich gedacht, okay, daher hat Peter Jackson das, wie er Isengard gefilmt hat. Also wenn du mal drauf achtest, wie er die Schmieden inszeniert, das Feuer, die Gewalt und dann der Kontrast zum Wald. Das ist ja wirklich so, als würde Saruman gerade auf dem Balkon stehen und sagen, hier, wir haben doch genug Brennholz. Mhm. So, ich hatte wirklich das Gefühl, oh mein Gott, auch wenn Herr der Ringe natürlich viel älter ist, aber Peter Jackson hat sich ja von so vielem visuell inspirieren lassen für Herr der Ringe. Ich garantiere dir, er ist Prinzessin Mononoke-Fan, ohne es zu wissen. Und dass das da drin steckt, das alles war mindblowing an diesem Film.
Ja, also visuell, finde ich, kommt da auch nichts ran. So. Also das ist wirklich unglaublich. Also ich liebe allein auch so diese Shots, das mag ich ja bei Miyazaki sowieso so gerne, dieses Worldbuilding, was er einfach so durch die Bilder aufbaut. So wo ich mich wirklich immer absolut drin verlieren kann, ist, wenn sie in das Schloss im Himmel das erste Mal nach, wie heißt denn diese Stadt? Diese fliegende Stadt kommen und du da dann auch so diese Fischbecken siehst und dann kommt dieser Roboter da lang und führt dieser so durch und auch hier bei Mononoke, ich find's cool, wie man so von diesem ländlichen, feudalen Japan, wo ja dann auch noch wirklich da diese Samurais sich gegenseitig bekämpfen, dann plötzlich in diesen Wald kommt und dann siehst du diese kleinen, merkwürdigen Libellen rumfliegen und du hast dann auch dieses komische Sumpfgebiet, durch das sie da laufen, also wie die Sonne durch die Bäume scheint und sowas, alles ist so lebendig, so, und du hast wirklich das Gefühl, so, boah, da wäre ich jetzt irgendwie auch gerne, bis du dann mitkriegst, ja, okay, vielleicht wäre ich da doch nicht so gerne mit dem Ganzen, was da vor sich geht, aber es sind alles so fantastische Bilder und selbst diese Eisenhüttenstadt da, die sie denn da zeigen, so, selbst das ist faszinierend zu sehen, so wie auf diesem kleinen Raum die Menschen da alle leben und ich liebe ja halt auch, wie er hier denn das Zeichen so, dass die Frauen, wie die Frauen hier in dieser Stadt so eigentlich die Hosen anhaben und die Kerle, obwohl sie immer denken, so, wir sind die krassen Typen so, aber wie die Frauen da dann auch auf Ashitaka reagieren, wenn er so das erste Mal ankommt. Das ist mit so viel Leben und Liebe gefreut, so. Und wie gesagt, du findest bei jedem Mal neu gucken immer noch wieder was, wo du sagst, oh, das ist mir beim ersten Mal oder beim zweiten Mal gar nicht so richtig aufgefallen und das ist einfach toll, wie Miyazaki es scheinbar mit so einer Leichtigkeit schafft, da wirklich Leben reinzubringen, durch einfach die Dinge, die er dir zeigt und wo wirklich nur das Bild und halt der großartige Score ausreicht, um dich da einfach drin zu verlieren. Das hat teilweise echt auch ein bisschen was Meditatives dann.
Ja, das tatsächlich. Also ich habe mich auch sehr verliebt in die Stimmung, die der Film einfach kreiert. Und wie gesagt, sehr Zelda-esk. Also gerade die neueren Zeldas mit einer ganz großen Open World. Da stehst du ja auch manchmal einfach nur im Wald. Ich weiß noch, wie ich im Regenwald stand. Und auf einmal kommt da so ein riesiger Drachengeist da durchgeflogen. Und das hat mich wirklich eins zu eins an diesen Moment erinnert, als der Waldgeist, der Waldgott in dieser spektralen Form zum ersten Mal, als wir den zum ersten Mal sehen. Ja, daran erinnert mich das sofort. Wir haben jetzt so viel drumherum getanzt. Für alle, die vielleicht den Film noch nicht gesehen haben und trotzdem dran geblieben sind, wollen wir mal kurz sagen, was die Prämisse ist zumindest? Also wie die Ausgangssituation ist und die Rollenverteilung?
Das ist immer so das Schlimme, wenn du über so Filme redest, wo du denkst, ja, jeder weiß doch, was es ist. Also es fängt an eigentlich mit dem Prinzen Ashitaka, dessen Dorf von einem Dämon angegriffen wird, bis sich dann herausstellt, dieser Dämon ist irgendwie ein von Rache verwandelter riesengroßer Eber gewesen, der Ashitaka jetzt aber mit einem Fluch belegt. So, Marco hat es ja vorhin schon gesagt, sein rechter Arm ist dann irgendwie von diesem Fluch angegriffen und im Dorf wird er dann quasi verbannt und sie sagen, ja, sorry, du bist dem Tode gewidmet und wir können dich jetzt nicht mehr hier haben. Und daraufhin begibt er sich auf den Weg, um herauszufinden, was diesen riesengroßen Eber dann halt zu diesem Dämon hat werden lassen und reist dann halt gen Westen und findet dann heraus, dass es hier einen großen Wald gibt, wo noch die Tiergötter hausen und der große Gott des Waldes ist so ein merkwürdiges, hirschartiges Wesen, für alle, die Snow White and the Huntsman gesehen haben, auch der Film hat sich an einer Stelle wirklich sehr stark von Mononoke inspirieren lassen, nämlich wenn Kristen Stewart als Schneewittchen da plötzlich aufploppt und diesen komischen Baum sieht und das dann auch so ein großer weißer Hirsch, glaube ich, das ist auch so krass Mononoke. Und hier kriegt er jetzt auf jeden Fall mit, es gibt halt die Lady Eboshi, die so ein Stahlwerk eigentlich betreibt und deswegen den ganzen Wald abgerodet hat und sie ist letztendlich auch diejenige, weil sie jetzt hier auch moderne Schusswaffen entwickelt, sie ist diejenige gewesen, die eigentlich diesen Eber angeschossen hat, wodurch der halt super sauer wurde und dann eben dieser Dämon wurde. Und wie das halt so ist, Menschen wollen immer mehr und mehr und sie brauchen halt noch mehr Eisen und deswegen gehen sie noch weiter in den Wald rein und ziehen natürlich den Zorn der Wildschweine und der Wölfe und sowas alles auf sich. Und die Wölfe sind dann das Stichwort, weil da haben wir dann halt Zahn, unsere Prinzessin Mononoke, die aufgewachsen ist bei diesen Wölfen und die jetzt gemeinsam mit denen gegen Lady Eboshi kämpft. Und dann haben wir noch einen Mönch, der im Auftrag des Kaisers eigentlich den Waldgott töten soll, weil der Kaiser sich erhofft, dass wenn er diesen Kopf von dem Waldgott hat, dann wird er unsterblich. Und in all das wird Ashitaka jetzt reingeworfen und muss sich hier irgendwie entscheiden, für wen kämpft er denn jetzt nun eigentlich?
Ja, alle wollen, dass er für sie kämpft, wie auch wieder in dem Videospiel. Aber erst von vornherein ist er eigentlich derjenige, der möchte, dass alle im Einklang leben. Mhm. Möchte gegen niemanden kämpfen. Ja. Und das ist schon eine ganz große Besonderheit, weil das die Antagonistin schon erwähnt. Beziehungsweise, sie ist ja eigentlich gar keine Antagonistin. Ich glaube, das ist dramaturgisch, macht den Film unglaublich besonders. Mhm. Weil du hast natürlich die Bedrohung, du hast das große Thema Natur gegen Fortschritt oder gegen Industrialisierung, gegen den Mensch von mir aus. Aber sie ist deswegen nicht per se böse. Das fand ich super interessant in der Zeichnung, weil Fortschritt bedeutet für sie zwei Dinge. Das eine ist, durch die vielen Frauen, die in dem Dorf sind, die vorher in Bordellen gearbeitet haben, hast du ihnen die Freiheit geschenkt. Du hast ihnen die Möglichkeit gegeben, nicht so dein Geld verdienen zu müssen. Und sie können ja wählen und sie entscheiden sich für eine Industrialisierung, weil sie ihnen Freiheit und Selbstständigkeit gibt. Und die Waffen geben ihnen die Möglichkeit, sich selbst behaupten zu können, dass sie nicht von Männern abhängig sind und auch sich selbst auch gegen Männer erwehren können, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist zum einen der Fortschritt, zum anderen gibt es die Aussätzigen, Kranken, ich vermute Lepra, wird sehr stark angedeutet, aber nicht ausgesprochen, also auch noch eine Lepra-Kolonie und es ist nur die Herrin, wie sie alle sagen zu ihr, die sich um diese Menschen kümmert und die ihnen verspricht, wenn der Waldgott erstmal tot ist, wenn die Industrialisierung der Fortschritt gewonnen hat, haben sie die Möglichkeiten, ihnen medizinisch zu helfen. Und das soll kein falsches Versprechen sein, die glaubt das wirklich. Ja. So wie ich den Film verstehe, meint er das auch so. Also was ist die Balance zwischen Natur und Fortschritt? Weil der Fortschritt ist unaufhaltsam und er ist auch besser für das einzelne Leben der Menschen. Aber die Balance und für die Natur ist es natürlich kompletter. Also das ist das Problem, das ist das, was der Film verhandelt und das ist auch deswegen wahnsinnig, überraschend und augenöffnend für mich gewesen, weil ich das auch nicht erwartet habe. Ich habe Prinzessin Mononoke immer abgespeichert als das große Plädoyer für den Naturschutz. Das ist er natürlich auch, aber er ist das nicht komplett einseitig, er blendet nicht komplett die Welt aus. Er weiß ganz genau, wie sich nicht nur die Geschichte entwickelt hat, also nicht, dass er eine alternative Geschichte quasi anbietet, in der die Natur obsiegt, weil das ist so weit weg von der Realität, in der wir leben, dass das ein schönes Märchen wäre, aber auch mehr auch nicht. Es ist stattdessen ein Weckruf, sich damit auseinanderzusetzen und die Balance zu finden, sodass es allen gut gehen könnte.
Ja.
Und das macht ihn so interessant, ohne Antagonist.
Genau, ja eben, so, weil, und gerade Lady Eboshi, finde ich, ist da auch wirklich so ein schönes Beispiel, auch wie die Leute sie ja dann auch verehren, ne? Also sowohl die Leprakranken als auch die Frauen, als auch die Männer, die in ihrer kleinen Stadt da ja dann auch irgendwie Arbeit gefunden haben und auch eine gewisse Form von Sicherheit, aber dann auch wieder in Bezug auf die Tiergötter, so, weil wir lernen ja da die Affen kennen, die jede Nacht da über den Berg laufen und dann wieder neue Bäume pflanzen wollen, damit der Wald wieder zurückkehrt. Und Wir haben halt die Wildschweine und die Wölfe und sowas alles. Also, und die sind ja auch untereinander im Zwist. So, macht das jetzt Sinn, so nochmal die Wildschweine wirklich wie so eine blinde Horde gegen die Menschen zu schicken, obwohl sie doch eigentlich wissen, dass es komplett aussichtslos ist, weil sie nichts haben gegen diese ganzen Bomben und die halt die Feuerwaffen, die die Menschen besitzen und was da dann halt auch für Streitgespräche entstehen und wie dann halt immer wieder der Ashitaka einfach zwischen den Fronten steht und versucht zu sagen, können wir es nicht irgendwie anders lösen, so, ne? Und ich meine, das merkt man ja schon am Anfang, wenn dieser Dämon Eber da sein Dorf angreift, wie er selbst ja mit dem noch versucht zu verhandeln und sagt, du, lieber Wildschwein, Eber, Gott, ich möchte dich nicht töten, aber hör bitte auf, mein Dorf anzugreifen und so. Und selbst wenn dieser Eber dann tot ist, dann kommt ja noch die Schamanin und bedankt sich und sagt, wir werden hier dir zu Ehren einen Hügel errichten und sowas alles. Also er ist ja auch mit diesem Mindset aufgewachsen und es muss eine andere Möglichkeit geben, außer kämpfen. Und so kommt er jetzt in eine Welt rein, die nur geprägt ist vom Kämpfen. Selbst wenn er angegriffen wird am Anfang von diesem Samurai, dann beschäftigt ihn das danach, dass er zwei Leute umgebracht hat und sowas alles. Also er ist ja nicht dann auch einfach nur so eine kaputte Killermaschine oder sowas, sondern der reflektiert ja alles, was um ihn herum passiert. Und das macht es einfach dann auch wieder so wahnsinnig interessant, auch seiner Geschichte zu folgen, wie er halt versuchen will, irgendwie das alles zu lösen, noch am besten auch diesen Fluch von sich zu bekommen und schon sehr, sehr viel einfach.
Es ist ja nicht nur so, dass er moralisch zwischen all diesen Fronten steht, ich finde eher als Person steht zwischen diesen Fronten. Woraus siehst du das ganz stark daran, dass er ja aus einem sehr naturbelassenen Dorf kommt, die von sich auch sagen, sie haben sich irgendwie 500 Jahre oder so von allen anderen ferngehalten und sind so geblieben, wie es die japanische Tradition quasi zugelassen hat, dass sie von allen anderen, was Fortschritt ist und so weiter, weg sind. Gleichzeitig wissen sie aber, was alles in der Welt los ist. Also sie haben durchaus Kontakt zur Außenwelt, sind aber trotzdem eher so ein verschollenes Dorf. Und er selbst benutzt ja Stahlwaffen. Er hat ja Pfeile mit metallenen Spitzen. Er hat ein Schwert. In Mononoke selber, also in San, siehst du ja, was für eine krasse Antithese sie dazu ist, weil sie kämpft ja mit so einem Dolch und mir ist sofort aufgefallen, der ist ja gar nicht aus Metall. Der ist, das ist wirklich so ein geschliffener Knochen oder ein Zahn. Das ist ihre Waffe. Sie benutzt natürlich kein Metall. Während die anderen mit diesen Schießwaffen, und da habe ich mir schon gedacht, okay, da ist überall ein Drache drauf. Ist das jetzt irgendwie chinesischer Einfluss oder was? Und sie erklären sogar, sie haben die aus China mitgebracht, weil da kamen natürlich die Feuerwaffen zuerst. Weil hier wird ja auch noch etwas verhandelt im Ansatz, was wir Westler eher so aus zum Beispiel The Last Samurai mit Tom Cruise kennen. Dieses Ablösen des Feudalismus, des Kaisertums in Japan durch die Industrialisierung, durch die fortschreitende, dass die Tradition hinweggefegt wird. Ja. Und da kam eben diese Feuerwaffen nach Japan. Und natürlich haben die Samurai weggefegt. Die hatten keine Chance mehr. Ja. Und das wird hier schon angefangen. Und dann gibt's ja sowieso diese Blutfehde zwischen China und Japan die ganze Zeit und den Mongolen und so weiter, wie wir aus diversen Spielen ja auch nochmal kennen, der Moderne. Aber ja, das sind diese chinesischen Waffen, diese Stabwaffen. Und wir sehen sogar innerhalb der Handlung in diesem Dorf, wie sich ihre Technologie weiterentwickelt. Das sieht doch erst aus wie so Speere mit kleinen Kanonen vorne. Und dann werden das langsam richtige Gewehre. Ja. Es entwickelt sich sehr rasant in unsere Gegenwart. Es ist gar nicht mehr so weit entfernt davon, mit ganz, ganz großen Schritten. Und was ich interessant finde, ist, dass der Film selbst ja prognostiziert, wie das ausgehen wird. Die sagen ja selbst, also ich weiß nicht mal, waren es die Affen selbst oder war es der Eber? Ich glaube, das war wie hieß dieser Eber nochmal? Otaku ist falsch.
Otoko, glaube ich.
Otoko, ja, irgendwie Otoko, sowas. Ja. Otaku ist natürlich was komplett anderes.
Okoto.
Der prophezeit ja, wie das ausgehen wird. Wenn der Waldgott stirbt, wenn die Natur verliert, werden all diese großen Wesen, werden sich entwickeln zu kleineren Wesen, die gejagt werden. Diese Waldgeister werden zu normalen Tieren, die den Wald beleben. Deswegen sind es so viele von denen. Ja. Er prognostiziert, wie die Zukunft aussieht. Das heißt, du als Zuschauer, obwohl das so ein magisches Japan ist, das du da siehst, weißt ganz genau, okay, das soll quasi das Japan sein, das wir heute nicht mehr sehen. Wir wissen, wie das ausgeht. Wir wissen, dass sie die Balance nicht finden werden. Und deswegen deprimiert mich das Ende auch so ein bisschen, weil, und so viel kann ich, ja, ist ja egal, ist ja ein Spoiler-Part. Wie heißt sie nochmal? Lady?
Eboshi.
Eboshi. Sie sagt ja so schön, okay, wir wollen jetzt eine gute Stadt sein. Mhm. Und ich sitze da und denke, und was bedeutet das? Weil so vieles von deinem Fortschritt hat ja damit zu tun, auch den Leuten zu helfen. Also wenn du jetzt zurückgehen würdest, müssten die Frauen nach dieser Logik wieder in den Bordellen arbeiten. Jeder könnte nur als Bauer oder als raubender Samurai leben. Es gibt nur noch diese Alternativen. Es fällt alles auseinander. Und den Kranken wird niemals geholfen. Und jeder Fortschritt, jede Emanzipation geht dahin. Also was ist denn das Gute? Weil das wird nicht definiert. Ja. Was aber auch clever ist, dass es so vage bleibt.
Genau, du kannst es dir ja dann selber so ein bisschen aussuchen, ne? dass man jetzt denkt, okay, sie bauen jetzt halt eine Stadt auf und die leben jetzt halt eher im Einklang mit der Natur, so wie das der Clan von Ashitaka ja auch macht. So, ne? So, und das mochte ich ja auch irgendwie so, dass so dieser Film am Ende ja nicht so wirklich in diese Richtung Happy End jetzt geht, so, ne? Wo du ja auch irgendwie denke, oh, und jetzt sind Zahn und Ashitaka zusammen so. Und sie sagt ja immer noch, ne, sorry, ich kann mit den Menschen nicht so. Ich werde weiterhin bei den Wölfen arbeiten. Und er sagt dann, du, ich bleib hier und ich helfe der Lady und den Frauen und den Leuten aus dem Dorf und wir bauen das da wieder auf und wir sind dann quasi Nachbarn und können uns dann sehen und hoffentlich irgendwie im Einklang leben mit dem, was der tote Waldgott ja dann wieder geschenkt hat, nämlich so die Rückkehr der Natur und hoffentlich, das ist ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen das, was Miyazaki da so mit drin hat, so hoffentlich haben die Menschen jetzt auch daraus gelernt und können vielleicht irgendwie es besser machen als vorher, aber wie du ja schon meintest, so, ne, so, was sagt es halt für den Fortschritt aus? So, wie kann sie jetzt, ohne dass sie ihre Mittel da hat, diesen Leprakranken wirklich noch weiterhelfen, außer zu sagen, okay, ich gebe euch einen ruhigen Lebensabend, aber es wird nie etwas geben, was ich wirklich für euch tun kann. So, und das mag ich irgendwie auch an diesem Film so, dass er dich wirklich dann auch zurücklässt und man dann so ein bisschen auch drüber nachdenken muss und nicht alles für dich so ausgesprochen wird, so wie geht das jetzt hier zu Ende?
Ja, ich muss gerade, in meinem Kopf ist mir gerade ein Vergleich gekommen, wo mich das Ende gehittet hat. Ein bisschen ähnlich wie bei Tenet, ein Film, den ich bei Nolan eher zu den schwächeren Filmen zähle. Mhm. Aber es gibt eine Sache, einen Aspekt daran, den ich super interessant finde, der mich nicht loslässt an Tenet. Man könnte ja sagen, dass Tenet auch ein Plädoyer dafür ist, den Planeten zu schützen. Weil die Zukunft ist so schlecht und so unumkehrbar, dass sie die Zeit umkehren, um leben zu können. Mhm. Also die Natur ist dann so kaputt, und das ist ja in Interstellar auch die Aussage. Die Natur ist so kaputt, du kannst diesen Planeten nicht mehr retten, wir müssen einen anderen Planeten finden. Mhm. Das ist ein Thema, das sich bei Nolan durch mehrere Filme ziehen wird. Und so ähnlich ist es aber auch bei Mononoke. Beide prognostizieren ja, dass es nicht mehr umkehrbar ist. Es ist eigentlich eine zutiefst pessimistische Weltanschauung, die sich noch ein bisschen an einer, vielleicht geht's ja diesmal anders aus, Möglichkeit festhält. Mhm. Aber eigentlich hat er ja schon mit sich abgeschlossen. Also egal, wie viel Grün zurückkommt, egal, wie viel Einklang wir finden, es ist ja ein Plädoyer für Einklang, ja, aber in dem Wissen, dass wir es in der Gegenwart nicht hinkriegen. Hm. Und das zieht mich da so dran runter. Und es wertet aber den Film gleichzeitig auf, weil es eben nicht dieses märchenhafte Happy End ist, wie du gesagt hast, sondern es ist wirklich ein Film zum Nachdenken und zum Anregen. Ja. Und ich muss das tatsächlich immer noch ein bisschen sacken lassen. Deswegen.
Hm. Ja, und ich meine, ich bin ja auch so jemand, ich rede nicht viel über Soundtracks. Weil Musik ist für mich irgendwie dann immer so was, das findet, wenn es gut ist, wirklich einfach perfekt im Hintergrund statt und lässt diese Welt noch mehr leben. Aber der Komponist Joe Hisaishi, der hier die Musik macht, ich finde das irre. Also und ich bin, ne, wir haben ja schon darüber geredet, der hört eine Melodie und weiß sofort, was das ist. So, ich kann sowas immer gar nicht, aber wenn ich ihn höre, das weiß ich. Also das ist nochmal irgendwie sowas ganz, ganz Eigenes. Und da finde ich, ist Prinzessin Mononoke für mich auch so ein Film wie kaum ein anderer, wo ich es wahnsinnig gut finde, wie perfekt das Gezeigte und das Melodische so Hand in Hand geht. So, ob es jetzt die Kriegsszenen sind oder die ruhigeren Momente, das ist so perfekt auch, finde ich, aufeinander abgestimmt, dass ich da auch, das ist so einer der Soundtracks, der läuft bei mir auch gerne mal rauf und runter.
Das finde ich jetzt super interessant, weil ich hätte bei der Musik gesagt, da bin ich noch sehr unentschlossen. Mhm. Weil einerseits hat mich diese Soundkulisse passend zu diesen malerischen Bildern total gefesselt. Ich war wirklich komplett drin. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich wie ein toter, komatöser Mensch vor diesem Fernseher sitze und in diese Welt versinke. Das fand ich großartig daran. Gleichzeitig habe ich mir irgendwann mittendrin gedacht, ich glaube, ich hätte aber Probleme, die Musik wiederzuerkennen. Weil es ist entgegen so dieser westlichen Tradition, ich hatte den Eindruck, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle, es ist nicht so nicht so sehr an diesen Leitmotiv, wie soll ich sagen, mit Leitmotiven geschrieben, mit wiedererkennbaren Leitmotiven, mit dem, das ist das Heldenthema, das ist das Thema, das ist das Thema, sondern es ist wirklich ein Klangbett, das sich über den gesamten Film legt, extrem variantenreich ist, das ist mir aufgefallen, extrem Zelda geprägt hat, aber Zelda ist da als Antithese auch, hat ja lauter Leitmotive. Du weißt, ein Zelda, okay, das ist die Melodie zum Sturm, das ist die Melodie mit der Zeitreise, das ist die Melodie, wenn du die große Weite zum ersten Mal betrittst. So, aber damit ist es ist auch wieder eine Antithese zu Mononoke und ich bin noch ganz unentschlossen, was ich von der Musik halten soll. Ich müsste sie noch mal hören.
Tatsächlich. Ja, mach das. Also ja, da hast du natürlich vollkommen recht und natürlich gibt es dann auch so Stücke, die für Ashitaka sind, die für San sind, aber das ist jetzt nicht so, wie wir das halt gewohnt sind, dass die dann immer mal wieder so aufploppen und so unterschwellig vielleicht ein bisschen anders gespielt werden oder so. Aber ich glaube, das mag ich gerade auch so sehr daran. Und ich finde, wenn man den Soundtrack so hört, hast du das Gefühl, du hörst wie so eine Art Hörspiel, ohne dass jemand spricht, weil du anhand des Soundtracks dann auch irgendwie so schön nochmal nachvollziehen kannst, an welchen Punkten man in der Story eigentlich so ist. Und aber wie gesagt, ich glaube, das ist am Ende auch halt, weil das so einer der Filme ist, den gucke ich halt wirklich regelmäßig. Du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Das muss einfach auch, glaube ich, noch wachsen so, ne? Weil gerade, wie du ja schon meintest, das ist ja auch musikalisch gesehen dann nicht unbedingt so die Richtung, auf die wir geprägt sind durch die Filme, die wir sonst halt so vor allen Dingen aus Hollywood dann irgendwie konsumieren, so, wo wir wissen, so, keine Ahnung, Morricone gibt jeder Figur ein schönes Thema und das ploppt dann immer und immer wieder auf und wir wissen ganz genau, jetzt geht's wieder rund so, aber finde ich bei Mononoke mag ich den Soundtrack wirklich sehr, sehr gerne.
Ich weiß noch, ich habe mal so ein Interview gehabt mit dem Dirigenten von Star Wars in Concert, also wo sie Star Wars Filme zeigen, ich glaube, das war Allegria hat das veranstaltet, da siehst du den ganzen Film und die Musik ist auch live dazu. Wahnsinn, habe ich, glaube ich, alle alten Filme, ja genau, ich habe alle alten Filme schon gesehen, manche mehrmals, so, ist ein krasses Erlebnis. Ja. Und ich habe mit dem Dirigenten ein Interview gehabt und ich habe ihn drauf, ich habe dann rausgehört auf einmal, wie, er hat unter Morricone gelernt? Erzähl mir mehr davon. Wow. So, krass, super interessant. Und habe halt mit ihm über Leitmotive und so weiter geredet und er als Schüler von Morricone hat noch so gesagt, und das war ein relativ junger Typ übrigens. Da siehst du, also wie alt wird er sein? So Mitte 40 oder so. Der ist noch nicht mal so alt und Morricone ist ja mit 90 irgendwas gestorben, glaube ich. Und er hat selber noch gesagt, ja, also Morricone, also seine Scores, diese Leitmotive, da ist schon ordentlich Butter drauf. So, also ich paraphrasiere das jetzt gerade, aber er hat damit schon sagen wollen, wie eindeutig die sind, wie leicht verständlich, so wie als wäre es der Schlager der klassischen Musik quasi. Ja. ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen. Aber ich finde, er hatte da durchaus einen Punkt. Das ist so eindeutig alles. Da spielt sich ja wirklich der innere Film nochmal vor deinen Augen ab und ist alles so auf den Takt, alles und genau das hatte ich halt bei Mononoke beim ersten Schauen zumindest nicht. Weißt du, ich fand die Atmosphäre aber so großartig, wie die Musik aufgebaut wurde, dass mein erster Gedanke war, ich habe heute Abend so einen Magic-Abend, wir spielen ein bisschen Magic, wir spielen Avatar, aber man könnte statt, also die Avatar-Magic-Karten, aber statt Avatar-Musik könnte man tatsächlich sehr gut Prinzessin Mononoke drüber legen. Und da gibt es ja auch viele Parallelen. da gibt es ja auch sehr viel Parallelen. Ich meine, ich sag nur Feuernation. Die Feuernation ist ja sehr inspiriert in Avatar, also nicht das blaue Space Avatar,
sondern vom richtigen
das
Avatar.
Gute Avatar. Das, also das sagen ja auch James Camerons Kinder, deswegen kann man das ruhig
genau,
so sagen.
Genau.
Die sagen auch, das ist das bessere Avatar. Und das Zeichentrick-Avatar hat ja erstmal einen Antagonisten in der Feuernation. Auch da wieder liebe Avatar dafür, dass sie sich dann aber sehr mit Kriegstreiberei, mit Propaganda auseinandersetzen und damit auch das eine gewisse Grauzone erreicht. Mhm. Weil die Feuernation steht auch für Fortschritt. Die stehen für Eisen, die stehen für Technologie, die stehen für Industrialisierung. Und das ist nicht per se nur schlecht, weil den Menschen geht es ja insgesamt dadurch auch besser, insgesamt. Wir leben halt nicht mehr in Höhlen und im Wald und haben auch auf einmal eine höhere Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren erreicht. Und das hat eben auch damit zu tun. Und ich finde das interessant, wie dann Avatar das aufgearbeitet hat. Und die haben sich offensichtlich auch inspirieren lassen von Mononoke. Auch da wieder.
Ja.
Also wie viel das beeinflusst hat, wertet den Film für mich noch, während wir hier gerade reden, nochmal im einen Stern bei Letterboxd auf. Also ich bin gerade echt sehr am Struggle mit mir, was ich gebe keinem Film 5 Sterne beim ersten Mal gucken. Aber ich glaube, ich muss mich bei 4,5 setteln und damit, also ich bin gerade aufgestiegen so ein bisschen, glaube ich. Jetzt schon. Nur durchs Reden von dem Film. Und wir haben gerade mal eine Stunde geredet, das ist auch nicht mal so lange. Also ich merke, der wirkt nach.
Naja. Also guck ihn noch ein paar Mal, dann kommen wir vielleicht auch zu den 5 Sternen.
Ja, das so, ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Wenn ihr mehr zu Ghibli-Filmen hören wollt, da müsst ihr natürlich bei Sebastians neuem YouTube-Kanal vorbeischauen. Eigentlich muss ich keine Werbung für dich machen, weil ich habe selten einen YouTube-Channel gesehen im Filmbereich, der so schnell angewachsen ist. Ich glaube, das gilt nicht mal für Yves' Kanal. Also Filmversion auf YouTube, falls ihr aus irgendwelchen Gründen noch nicht davon gehört habt, abonniert das bitte jetzt gleich, weil ich bin mir sehr sicher, dass das ein oder andere Ghibli-Video von dir noch kommt.
Ich hätte ja auch tatsächlich Bock, vielleicht mal, ich meine, ich bin ja jetzt mit Star Trek fast durch mit meiner großen Reise durch diese Star Trek-Welt. Danach sind wir dann erstmal bei Herr der Ringe. Ich würde ja eigentlich, also das wäre mein größter Traum, wirklich alle Godzilla-Filme mal durchquatschen. Ich wäre ein gigantischer Godzilla-Fan. Und da wirklich mal so, und da sind wir ja auch bei, was, 40 Filmen oder so?
Ich wollte gerade sagen, sind das nicht 50 oder so?
Nee, ich glaube, also wenn du die Monsterverse-Sachen jetzt quasi mitzählst, dann glaube ich, sind wir irgendwie bei, ich meine 37 oder 38, also knapp an der 40 dran.
Okay.
Aber was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, mal alle Ghibli-Filme zu besprechen. So. Aber das ist dann halt wieder so das Problem, so, ne, dass du... Dann bist du halt wieder so im animierten Bereich und ich merke halt leider trotzdem auch immer noch so, dass das Leute dann leider Gottes immer nicht so krass juckt wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt wieder irgendwie was anderes besprechen würde, wie Marvel oder so, ne? Das ist so diese, ich will nicht sagen Aversion, aber so irgendwie so diese, ja, trotzdem irgendwie so ein bisschen Angst oder dieser Abstand von animierten Filmen, ist schon
irre.
Das ist
was Urdeutsches. Oder?
Und
das ist wirklich was Urdeutsches.
Ja, ich weiß auch nicht. Und ich meine, jetzt, wir haben mit Mononoke ein wunderschönes Beispiel, wie das war, ein animiertes Medium ist, ja, aber trotzdem wahnsinnig große Themen aufgreift und halt auch nichts ist, wo ich sagen würde, ja, da setze ich jetzt, keine Ahnung, meinen kleinen Neffen davor und sag, hier, komm, guck dir mal Mononoke an. So, da würde ich schon auch noch warten, bis der dann älter ist, so nach dem Motto, damit man das dann auch ein bisschen besser reflektieren kann. Und da gibt's ja so viele Beispiele, gerade auch im Anime-Bereich, wenn ich mir auch das ganze Werk von Satoshi Kon angucke mit Paprika und Perfect Blue und keine Ahnung, also gibt ja auch fantastische Thriller und Sci-Fi-Dinger und keine Ahnung was, also deswegen ja, mein Ruf an euch da draußen, habt ein bisschen mehr Mut zu Animationsfilmen.
Witzigerweise wäre das eigentlich gar nicht notwendig, weil Anime ist gerade so erfolgreich wie noch nie.
Ja.
Also die Streaming-Anbieter haben entdeckt, das ist Gold, auf dem sie sitzen.
Ja.
Auf Netflix sind Animes mit das meistgesehene überhaupt. Mhm. Deswegen stürzt sich gerade jeder große Streaming-Anbieter auf die großen Anime-Serien, die aus Japan kommen und will sie unbedingt für sich haben.
Ja, hast ja letztes Jahr gesehen, Demon Slayer Infinity Castle. Mhm. Irgendwie was der sechst erfolgreichste Film des Jahres oder so. Also da hat er irgendwie fast über 600 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Und das ist ja irre. Und auch dieser chinesische Ninja 2 irgendwie also das ist ja schon
der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.
Ja.
Also der Einzige, der da rankommt, ist ja mittlerweile Zootopia 2, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Genau, ja.
Hätte ich vorher kein Geld drauf gesetzt tatsächlich. Nee, freut mich als großer Fan von Zootopia 1 vor allem.
Ja, absolut. Freut mich das.
Ich meine, Animation, ja klar, natürlich ist es ein Vormarsch, aber es ist dann auch schwer als Content-Creator, weil du das angesprochen hast, das zu beackern. Erstens, weil anscheinend deutsche Sehgewohnheiten nicht wollen, dass das nicht so sehr auf YouTube wollen. Es gibt eine Ausnahme, wenn du ein dedizierter Channel dafür bist. Ich sage unser Kollege Nino von Nino Taku macht da ganz tolle Sachen zu Anime. Nochmal groß Shoutout an ihn. Schaut unbedingt da rein, wenn ihr mehr über Anime erfahren wollt und welche Streaming-Anbieter sich lohnen und wo ihr was gucken könnt. Es gibt auch andere dedizierte Anime-Channel, die auch in Deutschland gut funktionieren, aber die sind auch wirklich darauf zugespitzt.
Ja, nur das, genau. So.
Und bei uns kommt noch das Problem dazu, nicht nur, dass wir ein viel breiteres Publikum haben, das aber spitz in ganz andere nerdige Richtung geht, als jetzt unbedingt Anime. Es ist so schwer, das zu visualisieren in Deutschland.
Ja.
Du sitzt ja an deinem schicken Schreibtisch und kannst da noch ein bisschen mehr rumtanzen als ich. Ich mache hier sehr viel Voice-Over. Und das kannst du bei Anime so gut wie nicht tun. Die Japaner striken mir den Hintern weg. Und ich meine striken, ich meine nicht mal claim, ich meine nicht, dass sie die Werbeeinnahmen nehmen, wie bei so vielen anderen Sachen, die ich mache. Nein, die wollen nicht, dass das irgendwie auf YouTube stattfindet. Das ist ja so, als würde ich umsonst ihr Zeug ausspielen. Nee. Ich kann das nicht beackern. Weißt du, wie sie gerne ich mal ein Cowboy Bebop-Video machen würde? Das ist schon wegen der Musik so schwierig, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, oh mein Gott, ich würde ein 30-Minuten Cowboy Bebop Video machen, das wie eine eigene Playlist funktioniert und ja alles Tolle erzählt, warum das eine der geilsten Serien aller Zeiten ist, mit einem der geilsten Enden aller Zeiten und ich kann das alles nicht so tun, wie ich es gerne wollen würde, weil das Video wäre innerhalb von 5 Sekunden gesperrt und würde nirgends mehr gezeigt werden. Das wäre nur für mich und dafür würde ich ja 2 Wochen arbeiten. Das ist so bitter. Und ich weiß nicht, wie es bei Ghibli ist. Ich meinte, durch die Netflix-Release sind die ein bisschen lockerer geworden.
Ja.
Also ich hatte.
Ja, also ich hatte bei Filmstarts auch mal ein bisschen was gemacht, auch zu Mononoke. Das lief auch okay so. Also da hat keiner irgendwie was weggeclaimed oder gestrikt oder sonst irgendwas. Das war schon noch okay.
Ja, das ist das Leid der Content Creator. Das geht euch da draußen natürlich jetzt am Hintern vorbei. Aber es erklärt, warum wir nicht so viel darüber machen, wie wir gerne würden. Deswegen war es umso schöner, jetzt mit dir über diesen Film zu reden. Wir heben uns das auf, wir packen das in eine Tasche und reden bei Gelegenheit nochmal über einen Ghibli-Film. Das würde ich mir sehr wünschen.
Gerne,
vielleicht gibt es ja mal wieder einen Kino-Release.
Ja.
Und dann mit Eve natürlich. Dann kommt er wieder dazu.
Unbedingt, ja.
Der sitzt jetzt wie Pocoroco, das Schwein. Pocorosso. Pocorosso heißt er, ne? Ja. sitzt da gerade zu Hause und denkt sich, wir sind die Schweine. weil wir jetzt über ihn darüber geredet haben. Aber das wird sich dann irgendwann legen. So, und um jetzt diesen Podcast abzuschließen, habe ich mir ein Zitat von Miyazaki selbst rausgesucht über diesen Film. Gut. Weil es ist natürlich kommt aus dem Mann nur Gold raus, weil wir haben es ja in seinen Filmen gesehen und es fasst so wunderbar zusammen, worum es in dem Film eigentlich geht, um welche Konklusion wir mitnehmen können und ihr könnt jetzt genauso darüber nachdenken wie ich, der das Zitat vor 2 Stunden erst rausgesucht hat. Ich wollte keinen Film über die ökologische Krise machen. Ich wollte zeigen, wie die Menschheit versucht, ihren Platz in einer Welt zu finden, die sie selbst nicht ganz versteht. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur das Leben.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.